Ich darf Sie herzlich begrüßen an diesem Tag der kalten Sophie. Ich weiß ja nicht, ob das eine Heilige war, aber in diesem Kalender kenne ich mich nicht so richtig aus. Ich freue mich, dass es warm geworden ist, sicher mit Ihnen. Ich möchte auch die besonders herzlich grüßen, die heute zum ersten Mal in unserer Runde sind, und möchte immer darauf hinweisen, dass man durch kurzes Melden bei uns sicher die Möglichkeit hat, regelmäßig den Gemeindebrief zu bekommen, Kontakt zu halten zu dieser Gemeinde. Noch einmal, hoffentlich zum letzten Mal, erbitte ich das Opfer, das selbstverständlich völlig frei ist, für Welcome. Vielleicht haben Sie es auch mitbekommen, dass wir gegenwärtig mit 550 Mitarbeitern rund 30.000 Hausbesuche machen, bei jungen Leuten zwischen 15 und 25 durch die Häuser gehen, für diese 4 Tage in der nächsten Woche zwischen Dienstag und Freitag. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie auch daran denken, bei diesem Unternehmen. Und sollten Sie junge Leute in Ihrer Verwandtschaft haben, Bekanntschaft, Nachbarschaft, laden Sie sie doch ein zu Welcome. Schön, dann wollen wir beginnen zum Brief der Freude. Heute dieses Lied 482, ich freue mich in dem Herrn aus meines Herzens Grund. 482. Wir wollen stille werden. Herr, ein Tag liegt hinter uns. Mit manchen Dingen, die uns erfreuten, und manchem, das uns belastete. Wir hängen noch an manchen Dingen, die uns bewegten, aber jetzt sind wir hier. Und wir möchten dich darum bitten, dass wir abschalten können. Unsere Last ablegen und durchatmen in deiner Luft. Herr, schenk du uns diese Möglichkeit. Amen. Philipperbrief, heute Kapitel 3, die Verse 1 bis 11. Philipper 3, 1 bis 11. Weiter, liebe Brüder, er meint sicher auch Schwestern, aber damals hat man nur Brüder gesagt, Schwestern sind auch gemeint. Freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch desto gewisser. Gebt Acht auf die Hunde, gebt Acht auf die bösen Arbeiter, gebt Acht auf die falsche Beschneidung. Denn wir sind die rechte Beschneidung, die wir Gott in seinem Geiste dienen, und rühmen uns Christi Jesu und verlassen uns nicht auf Fleisch, wiewohl ich meine Zuversicht auch auf Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer sich dünken lässt, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr. Der ich am 8. Tage beschnitten bin, einer aus dem Volke Israel, vom Stamme Benjamin, ein Hebräer von Hebräern nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit im Gesetz gewesen unsträflich. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, ich achte es noch alles für Schaden gegen die überschwängliche Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um welches Willen mir das alles ein Schaden geworden ist. Und achte es für Kot, auf dass ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, damit ich nicht habe meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Jesus Christus, nämlich die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt, aufgrund des Glaubens. Ich möchte ja ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Soweit. Wenn wir es bisher überblicken, erstens, freut euch, es geht weiter, so hat es angefangen. Zweitens, freut euch, Leben ist möglich. Drittens, Freuet euch, ihr seid berufen zum Licht und seid keine Nachtschattengewächse. Viertens, freut euch. Fünftens, freut euch. Sechstens, freut euch. Hast du nichts anderes zu sagen, Paulus? Herr Pfarrer, wisset ihr nichts Neues? So würde man heute gefragt. Und Paulus fährt fort. Siebtens, achtens, neuntens, zehntens, freut euch. Dass ich immer dasselbe sage, verdrießt mich nicht. Dass ich immer dasselbe verkündige, macht mir überhaupt gar nichts aus. Es macht mich umso mehr gewisser. Ich möchte es euch um die Ohren schlagen. Ich möchte es euch ins Herz hineinschlagen. Ich möchte es, dass ihr es ein für alle Mal behaltet. Freut euch. Freut euch. Nicht, weil die Sophie so gut vorbeigegangen ist. Freut euch, weil jetzt wirklich die richtige Blüte kommt und die Wiesen anfangen zu blühen. Freut euch nicht, weil ihr vielleicht das große Los gewonnen habt, weil ihr heute Abend guter Stimmung seid oder geradezu vielleicht high, sondern freut euch, weil ihr Jesus gehört. Das ist seine Freude. Das bleibt seine Freude und das soll seine Freude sein. Das ist die Spitze des Philipperbriefes überhaupt. Freude und ist und bleibt Personalangelegenheit. Alle andere Freude vergeht, das ist so. Die ersten Blüten liegen eben schon wieder auf dem Boden. Geburtstage und Festtage gehen so schnell vorbei, wie sie gekommen sind. Unsere Stimmungen, die schwanken entsetzlich. Auch unsere Freude an Dingen, an vielen Dingen, die einem Freude machen, sie gehen vorüber. Wenn Sie keine Freude haben an der Person Jesu Christi, werden Sie jede Freude Ihres Lebens verlieren. Unweigerlich. Sie werden etwas Spaß haben. Sie werden über etwas lachen können. Aber Freude, das einen freudig, das Herz freudig stimmt, das einen voll macht, das einen zum Singen bringt, das ist nur die Freude in dem Herrn. Darin will er uns verankern und verwurzeln und festmachen. Freude im Herrn wünscht Paulus jedem unter uns. Aber nun, liebe Freunde, zwischen Vers 1 und Vers 2 ist in diesem Text so etwas wie ein Wetterumschlag. Vorher strahlende Sonne und auf einmal wie aus heiterem Himmel ein Blitz und ein Donnerwetter. Ein anderer Ton wird angeschlagen. Unvermutet, so wie Sie bei schönstem Wetter mit Ihrem Auto über eine Kreuzung fahren und plötzlich blitzt es. Ist klar, Sie sind zu schnell gefahren. Aber bei Ihnen hat die Stimmung auch umgeschlagen, weil Sie wissen, das war eine teure Fahrt. 120 Mark wird es kosten. Hier ist ein Blitz aus heiterem Himmel. Ein anderer Ton. Vorher Dur und jetzt Moll. Vorher Allegro und jetzt Largo mit Paukenschlägen. Manche Ausleger meinten sogar, diese Verse gehörten überhaupt nicht in Zusammenhang. Die seien nur aus Versehen hineingeraten und gehörten in einen verloren gegangenen Philipperbrief. Aber das ist meines Erachtens barer Unsinn. Es gehört dazu. Und im Fortgang werden wir es bemerken. Es folgt nämlich ein dreifaches Achtung. Dreimal Achtung. A. Achtung, Hunde. Was heißt das? Achtung, Hunde. Ich habe ja entsetzlich Respekt vor Hunden. Und mir muss man das nicht mehr sagen. Vom kleinsten Hund nehme ich Reißaus. Aber damals gab es kein Fifi, der im Bett schlafen durfte. Und damals gab es auch kein Leo, der als treuer Wächter am Hoftor stand. Und damals gab es überhaupt kein Dackel, der sich verwöhnen ließ. Deshalb gab es auch keinen Hundefriedhof, so wie in Amerika, den ich einmal besichtigte. Den müssen Sie einmal sehen, den Hundefriedhof von Chicago. Dort stehen die älteren Damen schwarz gekleidet. Und da sind wunderschöne Grabmäler, teure Grabmäler, gemeißelt in Marmor. Und dort stand, ich hab's noch in Erinnerung, Ruhe sanft, mein Liebchen. Übersetzt, Ruhe sanft, mein Liebchen. Und dort werden Blumen niedergelegt. Das gab's im Neuen Testament nicht. Achtung, Hunde. Warum? Hunde waren Ausgestoßene, Randsiedler. Sie lungerten in den Straßen herum, eigentlich wie, so ließ ich mir sagen, wie in Peking, wo man jetzt daran ging, alle Hunde zu vertreiben oder zu vernichten. Hund war das Niedrigste, was man sich nur denken konnte. Und deshalb sagt David etwa zu Saul, jagst du einem toten Hund nach? Oder bei Lazarus wissen wir, da kamen die Hunde und leckten die Wunden, die von ganz außen, diese schmutzigen Gesellen. Oder Offenbarung 22, Vers 19 heißt es, Hunde sind diejenigen, die aus der heiligen Stadt ausgestoßen bleiben. Die Juden bezeichneten die mit Hunde alle Heiden. Die Völker der Welt sind Hunde, so heißt es bei den Juden. Achtung, Hunde. Zweitens, oder B, Achtung, böse Arbeiter. Das waren Handwerker, die ins Haus kamen und die Wände schön tünchten und die dann Bilder und Schmuck mitlaufen ließen. Oder drittens C, Achtung, falsche Beschneidung. Hier liegt ein Wortspiel vor, das leider im Deutschen nicht wiedergegeben werden kann. Hier sind die beiden Begriffe Peritemnein und Katalemnein, hier sind sie vermischt. Das Wort beschneiden kann auch zerschneiden heißen. Verstümmeln, zertrennen. Achtung vor solchen, die nur verstümmeln und zertrennen. Also dreimal Achtung vor Menschen. Solchen, die ausgestoßen sind. Achtung vor solchen, die nur ins Haus brechen und mitnehmen, was nicht niedernagelfest ist. Und Achtung vor solchen, die nur kommen und im Grunde zertrennen wollen. Wer ist damit gemeint? Wen hat er damit angesprochen? Wer ist die Adresse? Waren es die Römer, die damals in Philippi lebten? Waren es die Sektenprediger, die über den Berg in die Stadt eintragen? Oder war es gar die Polizei, die manche christliche Versammlung auflöste? Nichts von alledem. Paulus sieht Leute in der Gemeinde, nicht außerhalb. Paulus sieht Hunde innerhalb der eigenen Reihen. Böse Arbeiter, die mitmachen, die Mitglieder sind, die Steuern bezahlen, die Opfergeld geben und die im letzten Grunde nur mitnehmen wollen und im allerletzten Grunde nur zertrennen. Was hier schon angesprochen ist, eine Erfahrung durch die Kirchengeschichte hindurch, die Gefahren der Gemeinde kommen meistens nie von außen, sondern von innen. Schauen Sie die Geschichte der Reformation. Sie ist eine Geschichte der Gefahren von innen, angefangen von den Schwärmern damals. Und die Geschichte von Württemberg, die schwierigen Geschichten in Württemberg, die kamen nicht von außen über die Kirche, bis heute nicht, aber sie kamen immer von innen vor. Ein paar Tagen rief mich eine Dame an, sie besuche unsere Gottesdienste, sei auch im Jugendgottesdienst gewesen, sie möchte mich dringend sprechen. Ich sage, ob es denn eilen sei, ja. Und dann habe ich sie zu einem Gespräch empfangen. Und dann sagte sie mir auch, und sie hatte einen jungen Mann bei sich, einen jüngeren Mann, der nur Französisch sprach, einige gebrochen Englisch. Und sie sagte, sie sei eigentlich gekommen, nachdem sie einige Male in unseren Gottesdiensten gewesen sei, um ihre Hilfe anzubieten. Ich sagte, das freut mich. Sie würde Handreichungen tun, sie würde Besuche machen, alles, was ich ihr sagen würde. Und dann sagte ich, wie kommen Sie eigentlich darauf, das zu tun? Und dann sagte sie, erschrecken Sie nicht, aber es ist trotzdem ernst gemeint. Ich gehöre zur Moon-Kirche. Und wir haben den Auftrag von Moon in den Gemeinden, ohne dass wir ein Wort von uns sagen, einfach unsere Hilfen anzubieten, um auch unserer Kirche zu dienen und damit zu helfen. Moon-Sekte mittendrin in der Stiftskirche. Moon-Prediger mittendrin in unseren Reihen. Moon-Prediger, Moon-Sekten-Leute, die zertrennen wollen. Ich bin zum Glück ruhig geblieben, Aber ich war schon zutiefst erstaunt und bewegt über diese neueste Masche dieser Moon-Sekte. Sich anzubieten, zur Hilfestellung nichts zu sagen, um so der Kirche dann schließlich zu sagen, wer ihr eigentlicher Führer sein kann, nämlich Moon aus Korea, ein mehrfacher Millionär, wenn nicht Milliardär. Gefahren unter uns. Aber noch ein Beispiel, vielleicht viel einfacher. Sehen Sie, wenn wir jetzt bewegt sind von Welcome und in diesen Tagen eingeladen haben, so haben wir sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, etwa mit Menschen ganz außerhalb. So meldete sich schriftlich bei uns der Chef von Texaco, der die Tankstellen hier im Bezirk unter sich hat, und sagte, er habe dieses Programm gesehen und er finde das ansprechend für junge Leute. Wir sollten ihm doch eine Menge schicken. Er würde es auslegen an den Tankstellen für junge Leute. Und wenn wir seine Parkplätze in der Nähe der Schleierhalle benutzen wollten, dann könnten wir sie gerne haben. Ein Mann von außen. So ist die Reaktion. Aber Leute von innen, von der Gemeinde, fragten mich, ist es denn notwendig, dass man auf dem Hochrad sitzt? Ist es denn notwendig, dass man durch die Stadt fährt? Und wissen Sie, braucht's denn das? Radfahrer und Motorradfahrer und Sportler, meinen Sie nicht auch, das Wort genügt? Und ein innerer Graben bricht auf und man steht plötzlich draußen und weiß, man hat's vielleicht ganz, ganz falsch gemacht. Auch die Gefahren solcher Veranstaltungen, so wie wir es jetzt unternehmen, mit Zittern gehen wir an solche Abende, werden von innen angegriffen, nicht von außen. So ist es. Und wenn Sie in einem Hauskreis sind oder einem Jugendkreis, werden Sie nach einiger Zeit spüren, die Gefahren kommen von innen. Man setzt sich auseinander, man zerschneidet sich. Und das, was uns oft schwer macht im Leben, sind nicht irgendwelche Barbaren oder Räuber, sondern die Nächsten in der Familie, im gleichen Haus, vielleicht sogar am gleichen Tisch. Von innen kommt's. Achtung, Hunde, böse Arbeiter, Zerschneider. Oder seid ihr selbst die Zerschneider? Das ist hier gemeint. Konkret handelte es sich damals um die Judaisten. Das waren ja die christlich gewordenen Juden. Sie hatten ein neues Kleid übergestreift, aber die alten Klamotten blitzten drunter noch hervor. Judaisten sagen, Jesus natürlich, Taufe selbstverständlich, Glaube ohne Frage, aber Beschneidung gehört dazu, die Zugehörigkeit zum Volk Israel, die Sabbatheiligung gehört dazu und jüdische Gebote gehören dazu. Judaisten verlangen immer außer Christus besondere Zusatzleistungen. Judaisten sind gekennzeichnet durch eine Akzentverschiebung. Jesus ja, aber das auch noch. Judaisten gibt es heute in neuer Auflage gerade genug. Jesus, Gebet, Bibel, alles klar. Aber auf keinen Fall Alkohol. Wer Alkohol trinkt, kann kein Christ sein. Wir alle wissen Bescheid über die Gefahren des Alkohols. Aber eine gesetzliche Richtung, wer überhaupt Alkohol trinkt, kann kein Christ sein. Oder wer raucht, kann auf keinen Fall ein echter Christ sein. Glaube und Rauchen schließt sich absolut aus. Oder Glaube und nur solch eine Frisur mit Gnoden, geschnittene Haare ist verdächtig. Wir kennen das. Heute geht's bei manchen in die Richtung nur diese Nahrung, nur diese Kleidung. Jesus und Bio, das wär's Richtige. Das wär's Richtige. Es ist erstaunlich, in wie viel lebendigen Gemeinden, wie in Philippi, die judaistischen Züge neu kommen. Gesetzliche Züge. Nur das und nur das. Nicht mehr Jesus allein. Liebe Freunde, und dann wird zerteilt. Und dann wird aufgeteilt in Gruppen von Mitläufern und solchen, die den harten Kern bilden. Und dann gehöre ich zum richtigen Kern und die anderen sind nur außen herum. Das gibt Sondergruppen. Immer haben Sekten so angefangen, dass bestimmte Dinge aufgestellt worden sind, dass sie besser und frömmer und richtiger liegen als die anderen. Paulus sieht diese Gefahr im Verzuge. Und deshalb ist sein Himmel der Freude plötzlich verdunkelt. Sehen Sie, das ist die Gefahr. Dass über uns dieser Freude, dieser Himmel der Freude strahlt und man dann genau hinschaut und sieht, doch, das sind Gefahren. Das sind Gefahren mitten unter uns. Und es stimmt, dass wir so viele überzeugte, auch fromme Leute haben. Wir gehören hoffentlich selber dazu. Und dass wir im Grunde, und dazu gehören wir auch wahrscheinlich, so wenig Christen im paulinischen Sinne sind. Wir sind so oft so sauertöpfisch, so abgestanden, so wie ein richtiger Quark. Wir machen das schon. Wir machen auch diesen Betrieb mit. Wir haben etwas davon. Aber von dieser Freude schwingt nichts mehr mit. Letztlich sind wir immer wieder von der Trauer und vom Leid bestimmt und nichts mehr von dieser Freude in Jesus. Und hier will Paulus klare Verhältnisse schaffen. Wieder jenen Himmel herstellen, der wolkenlos ist. Und deshalb sagt er es hier so klar und scharf. Und wie macht er das? Wie will er das wiederherstellen? Wie will er das bezwecken? Und nun schauen Sie mit mir noch einmal hinein in das römische Gefängnis. Paulus dort irgendwo in einem Haus. Wir wissen nicht genau, wie diese Kerkerhaft ausgesehen, ob es strenge Isolationshaft war. Es wird ja angenommen, dass er in einem Haus leben konnte, nur begleitet von bestimmten Wachen. Aber immerhin, stellen wir uns vor, er sitzt in Rom, und dort ist ja dieser Brief geschrieben, an einem Holztisch und vor sich ein großes Papier. Vor sich ein großes Papier. Als Zeltmacher, das hat er ja gelernt, hat er sicher auch Buchhaltung gelernt. Er wusste, was eine Gewinn- und Verlustrechnung ist. Aus dieser Zeit sind viele Papiere überliefert worden, die so eine Art Vorgänger unserer heutigen Bilanzen darstellen. Man wusste das damals sehr genau. Römer und römische Bürger konnten sehr wohl rechnen. Und so machte er eine Gewinn- und Verlustrechnung. So teilt er also das Blatt in eine linke und eine rechte Hälfte. Und links schreibt er drüber Gewinn und rechts schreibt er drüber Verlust und darunter eine Bilanz. Das sind nämlich diese Verse. Und nun schauen wir zuerst auf die linke Seite. Das ist sein Gewinn. Was kann er hier verbuchen? Was sind seine schwarzen Zahlen, die er hier eintragen kann? Und hier, wenn ich recht sehe, und wenn man die Verse genau liest, sind es 5 Punkte. A. Erstens, was er als Gewinn eintragen kann, ist die Abstammung aus dem Hause Benjamin. Das ist sein Gewinn. Er konnte seinen Stammbaum bis zum Patriarchen Benjamin zurückführen, der bei den Rabbinen in ganz hoher Achtung stand, weil er nach jüdischer Tradition interessanterweise nicht wasserscheu war. Nämlich, so steht es drin, die waren nicht ängstlich, als sie zeigten Mut, als es ins Rote Meer ging. Sie waren die Ersten, die dort hineingingen und dann auch feststellen, dass das Wasser sich teilt. Paulus als Abstammung aus Benjamin, Paulus gewann damit Ansehen wie bei uns ein Adliger, der einem mittelalterlichen Königsgeschlecht entstammt. So wie Albrecht von Württemberg oder Friedbert von Sachsen oder Kunigunde von Preußen, so Paulus von Benjamin. So muss man das hören. Das war, was er hier schreibt. Blaues Blut, adlig, haute volée, nicht wie ich. Mein Stammbaum verliert sich bei den Ziegenbauern in Öschingen am Fuß des Rußberges. Wahrscheinlich waren die Vorgänger sogar so eine Art Zigeuner, die eben dort schließlich am Alp drauf sesshaft geworden sind. Nix adlig, nicht zurück bis zum Stamme Benjamin. Sehen Sie, das ist der Unterschied. Er konnte es eintragen, Abstammung aus dem Hause Benjamin. Was für ein Gewinn. Herr von Paulus, müsste man sagen. B. Beschneidung am 8. Tage. Die Handlung ungefähr doch unserer Taufe entsprechend war für ihn kein unnötiges Zeremoniell, so eine Art religiöse Schluckimpfung. Mit dieser Mit dieser Aufnahme gewann er die Vorrechte der Juden, die Ismaeliten und Proselyten nicht besaßen. Er wusste, was es heißt, beschnitten zu sein. So wie Luther wusste, was es heißt, getauft zu sein. Liebe Freunde, ich kenne auch die Gefahren der Taufe. Und ich kenne jene schlimme Verdrehung, wenn man heute alle Getaufte als erlöste Christen anspricht. Das ist nicht recht. Aber aus dieser Angst heraus, die Taufe abzuwehren, ist sicher auf keinen Fall biblisch. Für Luther war seine Taufe ein wichtiger Tag. Und Philipp Friedrich Hiller hat gesungen, meine Taufe freut mich mehr als mein natürlich Leben. Wissen Sie eigentlich noch Ihren Tauftag? Weiß ich's. Geburtstag, ja. Hochzeitstag, selbstverständlich. Wenigstens manchmal. Aber Tauftag, weiß ich denn den noch? Und trotzdem, dort bin ich zum Eigentum Jesu geworden. Ich musste später mein Ja dazu sagen. Aber Gott hat seine Hand sich hingeschickt. Und deshalb konnte doch dann Luther in schwierigen Zeiten sagen, Baptizatus sum. Ich bin getauft. Er hat es in seine Nöte hineingeschrieben, dort mit Kreide auf seine Tür. Baptizatus sum. Ich bin getauft. Das bedeutet was, dass Sie getauft sind. Das ist nicht nur ein Papier. Gott hat Ihnen die Hand zugestreckt. Sie dürfen darauf vertrauen und auch heute Abend noch einschlagen. Baptizatus sum. Ich bin getauft. Er sagt Beschneidung am achten Tag. Das ist Gewinn. Als Nummer 2 eingetragen mit Schwarz in der Liste links. C. Er ist Hebräer geblieben, sagt er. Anders als seine Zeitgenossen, die sich vermischt haben mit Besatzungssoldaten, mit Heiden, mit Römern und Griechen. Es ist schon etwas, liebe Freunde, auch im Glauben nicht fremdgegangen zu sein. Doch es ist schon etwas, auch im Glauben nicht dauernd fremd zu gehen. Er ist jedem Assimilierungsprozess entgegengetreten. Das ist wirklich etwas. Gegen den Zeitstrom zu schwimmen und Hebräer, oder sagen wir heute, Glaubender zu bleiben. Wie ist es denn? Vor 40 Jahren, wir erinnern uns doch hier, in diesem Raum, das war doch das Heiligtum der deutschen Christen. Das war ihre Hauptstätte, diese Schlosskirche. Und wie viele waren hier braune Christen? Überzeugte braune Christen. Und dann, als vorbei war, da ist man, und gab es solche, da gab es rote Christen. Man hat auf sozial und insozial gemacht. Heute muss man grüner Christ sein. Einfach grün. Man muss das mitmachen. Man muss einfach die Bergpredigt an diesen Stellen ernst nehmen mit Frieden. Doch, ganz echter Grüner. Nichts gegen Parteien in diesem Augenblick, aber damals, dann gegen Vietnam und dann gegen diese amerikanische Politik. Liebe Freunde, warum mache ich eigentlich nicht mit? Warum versuche ich, Hebräer zu bleiben? Einfach deshalb, weil ich für Jesus bin. Und wer für diesen Herrn ist, der steht über diesen Zeitströmungen. Der trägt dieses als Gewinn ein, nicht dauernd nach den Zeitströmungen zu schauen, was jetzt gerade in ist. Heute Meditation, morgen Proklamation, dann muss man das tun und diese Wallfahrt und das auch noch. Bleiben Sie bei diesem Glauben. Das ist Gewinn. Hebräer bleiben. Und D. Er zählt zu den Pharisäern, jener geistlichen Elitetruppe. Man könnte es ungefähr vergleichen, bei den Katholiken sind es die Jesuiten, jene Stammmannschaft der Theologen. 6.000 gab es nur, 6.000 Pharisäer. Er gehörte zu diesen 6.000. Und dort arbeitete er mit bedingungsloser Hingabe und gewann dort gute Freunde unter der Führungsschicht. Das war's. Und als weiterer Punkt auf seiner Liste, Eifer. Eifer! Der war keine laue Brühe. Der war nicht so mittelprächtig. Eifer, getreu dem Wort des Psalmisten, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen. Aus diesem Eifer wurde ja dann der Verfolger und Verfechter, der viel Ehre einsheimste. Liebe Freunde, so schließt diese Gewinnrechnung ab. Ansehen, Vorrecht, Einfluss, Freunde, Ehre. Weil kein nennenswerter Verlust bekannt ist, bleibt eine positive und stolze Bilanz, nicht wahr? Eindeutig. Wer von uns möchte nicht eine ähnliche Rechnung über seinem Leben aufmachen? Auch sagen, auch buchen. Mit meiner Familie, meiner Abstammung kann ich mich sehen lassen. Mit meiner Taufe habe ich Vorrechte gewonnen, nach denen sich die anderen Finger schlecken. Mit meiner Persönlichkeit habe ich in entscheidenden Gremien Einfluss gewonnen. Mit meinem Leben habe ich Freunde gewonnen. Mit meinem Arbeitseifer habe ich Ehre gewonnen. Und deshalb gehen wir doch auf die Schule und deshalb lernen wir etwas und deshalb buhlen und schaffen wir. Deshalb strengen wir uns an, weil erst Ansehen, Rechte, Einfluss, Freunde und Ehre ein Leben zum Leben machen. Und Paulus? Und passen Sie auf. Der zieht unter allem einen dicken Strich. Der Paulus bucht hier an dieser Stelle um. Dieser Mann scheint verrückt geworden zu sein. Zellenkoller oder Depression? Das ist das Zweite. Die Verlustseite. Was steht dort? Alle 5 Aktivposten, von denen wir eben gesprochen, erscheinen plötzlich auf der Verlustseite. Mehr. Er bezeichnet das nicht nur als nichts wert. Unterm Strich, nein, er bezeichnet es als Kot, Dreck, das, was auf der Gasse zusammengetragen wird. Ja, es ist ihm sogar Schaden. Eine unglaubliche Umwertung der Werte findet statt. Aus Plus wird Minus. Hat Paulus alles zum alten Eisen geworfen? Die Zugehörigkeit zu Israel, die Gebote, die Erwählung? Nein, nein, der Kurssturz der eigenen Werte hat einen anderen Grund. Gott hat ihm das gezeigt. Im Kerzenlicht der Zelle hat er dies nicht gemerkt. Aber im Lichte Gottes, im Heiligen Geiste ist ihm das aufgegangen. Und wem dieses Licht heute wieder aufgeht, der wird sein Leben genauso anschauen. Im Lichte Gottes, was sind schon unsere Abstammungen wert, egal wo sie herkommen? Was sind schon unsere Leistungen, die wir erbracht haben? In 20 Jahren, tollen Zeugnis, oder mit 70 Jahren, in unserem Berufsleben. Was sind schon unsere Leistungen? Sind sie nicht entwertet? So wie der Geldschein nach der Währungsreform 1948. Ich erinnere mich, durften wir plötzlich mit Geldscheinen spielen, die wir noch tags zuvor zum Bäcker und Metzger getragen hatten. Solche Umstellung fällt uns nicht leicht. Von Natur aus ist jeder von uns in sich selbst verliebt. Das ist die Incurvitas in See. Wir sind in uns verkrümmt. Wir sind in uns verknallt. Und deshalb sollen die anderen auch in uns verliebt sein. Ich bin der Größte und der Schönste und der Beste und schade, dass die anderen das mit ihrem messerscharfen Intellekt überhaupt noch nicht gemerkt haben. Es ist nicht so. Sehen Sie doch meinen Adel aus der Familie, aus der ich stamme. Sehen Sie doch einmal das an, was ich alles erschafft habe. Mein Haus und mein Garten mit meinen Händen. Schauen Sie doch mal diese Familie an. Meine Kinderliebe, mein Horizont, mein Verstand. Verlust, sagt Paulus. Verlust, alles im letzten Grunde nichts wert. Was mir Gewinn war, habe ich für Schaden erachtet. Worauf ich stolz war, zählt nicht mehr. Meine Pfandbriefe, schon recht, abgehakt. Mein Kunstwissen, abgehakt. Meine sportlichen Glanzleistungen, abgehakt. Meine phänomenalen Predigten, abgehakt. Alles im Grunde nur Verlust. Was ist das alles gegenüber diesem Jesus Christus? Was ist das, was ich erbringen kann, gegenüber dem, was er mir gebracht hat? Alles Verlust, alles nichts wert. Liebe Freunde, welche Unabhängigkeit und Freiheit steht hinter diesen Versen? Zu dem, was Ihnen am liebsten ist an diesem Abend und zu dem, an dem Sie so sehr hängen, zu sagen, davon hänge ich nicht ab. Das bedeutet mir letztlich nichts. Und wenn mich Gott heute Abend abruft und heimruft, dann kann ich das alles gerne dahinter lassen. Das ist's. Das darauf hinaus will er. Und deshalb kommt er drittens auf diese Bilanz. Positiv. Warum? Warum ist seine Bilanz positiv? Weil A bis E, alle Punkte, weil die durchgestrichen werden und drüber geschrieben, Jesus. Was bei mir Gewinn ist, A, Jesus, B, Jesus, C, D, E, Jesus. Ich bin bei vielen Menschen bekannt geworden, sagt er. Aber was ist das gegenüber dem, dass ich von Christus erkannt worden bin? Ich habe in meinem Leben viel gefunden. Aber was ist das gegenüber dem, dass ich von Christus erfunden worden bin? Ich habe nach vielem gegriffen. Aber was ist das, dass ich von ihm ergriffen worden bin? Ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Aber was ist das, dass Christus meine Gerechtigkeit geworden ist? Auch das Beste und Schönste und Größte auf der Welt ist ein Dreck gegenüber dem Reichtum der Erkenntnis Jesu Christi. Und was Ihnen als großes Fündlein aufgehen mag und was Sie als Größtes einmal erwerben können, ist ein Dreck gegenüber dem, wenn Sie diesen Jesus erkennen und ihn auch haben. Christus ist ein Gewinn, der dann in der Bilanz alles andere überragt. Jesus Christus bringt nicht nur ein neuer Fleck aufs Kleid, nicht ein zusätzliches Ziel zu den alten Idealen, nein, eine neue Sonne ist aufgezogen, da kann man jede Taschenfunzel beiseite stecken. Was ist denn so herrlich an diesem Jesus? Was ist denn so großartig? Was unterstreicht er hier? Zum Schluss diese drei Dinge in seiner Bilanz. A, seine Liebe erkennen, das ist das Erste. Ihn erkennen, seine Liebe erkennen. Er hat doch diese Liebe in die Welt gebracht. So groß, dass sie die ganze Welt umfasst. Liebe, die in den Tod gegangen ist, selbst für seine Mörder. Es genügt diesem Paulus nicht, von Jesus zu wissen. Er will ihn erkennen. Es geht um mehr als gedankliche Überlegungen und Einsichten. Sie kennen dieses Wort vom Alten Testament. Jakob erkannte Rahel. Da ist dieser Begriff. Das heißt, Jakob begann mit Rahel eine Lebens- und Liebesgemeinschaft. Welch eine gefüllte Bedeutung dieses Begriffes. Nicht nur ein bisschen spielen. Nicht nur ein bisschen Zeit vertreiben, weil man Freude aneinander hat. Nicht nur ein paar nette Gedanken austauschen. Ein bisschen Wissen. Hingabe an das Du, das ist der Glaube, das ist Erkennen. Hingabe an das Du, dem gehört meine Liebe, mein Denken, mein Leben. Und damit kommt dieser Gott zu seiner Ehre. Solange es wir Gott durch unsere Leistung recht machen wollen, bleibt Gott nur die Aufgabe, unsere Leistung zu honorieren. Er wird zum Schalterbeamten degradiert, der unsere Einzahlungen entgegennimmt und quittiert. Aber dieser Herr ist doch kein Schalterbeamter, sondern er ist der Richter. Er sitzt nicht hinterm Schalter, sondern hinterm Richtertisch. Wir können es nicht recht machen. Jesus macht's für uns recht, Herr. Sieh du auf deinen Sohn, ich verstecke mich hinter ihm. Das ist meine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, nicht die aus dem Gesetz kommt, sondern von Jesus, Vers 9 hier. So kommt unser Verhältnis ins Lot, also seine Liebe erkennen. Es stimmt schon, es genügt nicht, von Jesus zu wissen. Es genügt nicht, auch manchmal zu ihm zu beten. Es genügt nicht, und das ist schon hier das Problem, es genügt nicht eine Bibelstunde, einen Gottesdienst. Was wir brauchen, ist eine Lebens- und Liebesgemeinschaft mit diesem Herrn. Ihn erkennen, ganz, mit ihm leben. Und das ist das andere, dieses B, seine Liebe erkennen und B, seine Kraft erkennen, seine Kraft erkennen. Bei uns schaut man nach den Zeugnissen, dann weiß man um die Geisteskraft. Bei uns schaut man nach den Muskeln und dann weiß man um die Muskelkraft. Bei uns schaut man nach Bewährung in Schicksalsschlägen und dann kennt man ja schon die Tragkraft. Liebe Freunde, wenn Sie um Jesu Kraft wissen wollen, dann schauen Sie zur Auferstehung Jesu Christi. Dann schauen Sie auf das leere Grab, auf die Jünger, die ihm begegneten. Und einer, der den Tod entmachtet hat, hat die Summe aller Kräfte. Einer, der dem Tod gemacht hat, dem Tode den Garaus gemacht, der besitzt wahrlich die letzte und größte Kraft und größte Macht. Wenn ich seine Kraft erkenne, habe ich letztlich keine Angst vor der Zukunft. Doch ich zittere auch vor diesen unmenschlichen Raketen. Ich zittere auch vor dem, was Menschen noch alles in ihrer Sünde erfinden können. Aber, liebe Freunde, ich habe keine Angst vor dem, was an Mächtigkeit noch auf mich zukommen könnte. Weil dieser Herr A alle Macht besitzt und alle Kraft, seine Kraft erkennen. Und wenn ich diese Kraft erkenne, dann können wir Menschen nichts mehr anhaben. Und C, die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Die Gemeinschaft seiner Leiden. Nicht nur die Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft seiner Leiden, ein ganz schwerer Satz. Dem Paulus war es noch klar, Apostel und Märtyrer sein. Märtyrer ist Privileg. Und an dieser Stelle ist mir es wieder aufgegangen, was Graf von Zinzendorf immer wieder gebetet, seit jenem seinem Bekehrungserlebnis. Wie er sagte, Herr, oder er möge mich in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinziehen. Ich möchte eigentlich immer wieder diesen Satz nicht nachsprechen, weil ich den fürchte. Aber er führt eigentlich erst ganz in diesen Herrn hinein. Er möge mich in die Gemeinschaft seiner Leiden hineinziehen. Das ist sicher und vor allem das Leiden um des Glaubens willen. Aber allen anderen Leiden gehören auch dazu. Leiden, an denen Sie an diesem Abend leiden. Leiden, die Sie mit sich herumschleppen. Das sind nicht Fänge des Teufels. Gemeinschaft seiner Leiden. Das ist das Höchste und Größte. Je näher am Kreuz, desto näher seinem Herz. Sein Kreuz erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden begehren. Ihm nach, nicht an ihm vorbei. Mein Leiden wird so kostbar, weil ich dadurch dem Herrn ähnlicher werde. Ihn erkennen, seine Kraft erkennen, die Gemeinschaft seiner Leiden erkennen. Wer ihn kennt, der hat eine positive Bilanz und bucht alles andere getrost als Verlust ab. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir stellen ganz andere Rechnungen und Gewinn-Verlust-Rechnungen auf. Wir tragen gern das ein, was wir es leisten und worauf wir stolz sind. Und daran hängen wir und das verteidigen wir auch. Und nun hast du diesem Paulus die Freiheit geschenkt, von all dem loszukommen. Dort Gewinn zu machen, wo wir ihn gar nicht sehen. Nämlich mit dir zu leben und zu leiden. Herr, mach du in uns dieses Wissen immer deutlicher und klarer, auch eine solche Bilanz zu schreiben. Ablassen zu können von dem, was uns hält und hineinzuwachsen in dich. Schenk uns ein ganzes und volles Leben mit dir. Herr, und wenn wir es noch nicht haben, so kannst du es heute Abend beginnen lassen. Amen. Wir beschließen mit 462. 462, 1 bis 3 und 6. 462, 1 bis 3 und 6. Wir bitten noch um den Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Auf Wiedersehen und Gott befohlen.